Ja, dann mache ich jetzt weiter. Wir sind jetzt im Foliensatz 2, also es geht jetzt um die Crashkurse in der Sprache C und in der Benutzung der Linux Shell Bash. Und ich starte mit dem Thema C. Und dazu erstmal ein kurzer Überblick, was jetzt so der wesentliche Unterschied sein wird im Vergleich zu objektorientierter Programmierung. Ja, wir haben also keine Klassen und damit auch keine Objekte. Und damit fällt die ganzen Bezeichnungen, die es so üblicherweise gibt, die fallen alle weg. Es gibt also auch keine Methoden. Ja? Eine Methode ist ja etwas, was immer an einer Klasse dranhängt und verwendet wird, um einzelne Objekte halt irgendwie zu bearbeiten oder irgendwas damit zu machen. Und in der nicht objektorientierten Programmierung, die man auch prozedurale Programmierung nennt, da laufen die Sachen ein bisschen anders. Das heißt, anstelle von Objekten haben Sie diese Strukturen. Ja, da werden wir nachher das Schlüsselwort struct sehen, mit dem man sowas definieren kann. Das sind zusammengesetzte Datentypen und die ersetzen praktisch das, was Sie in einer Klasse so als Members normalerweise definieren würden. Das, was Sie unter dem Namen Methoden kennen, wird dann Funktionen genannt. Und da werden wir sehen, der Unterschied ist im Wesentlichen bei einer Methode, ja, wenn Sie objektorientiert eine Methode aufrufen, dann ist ja immer dadurch, dass Sie irgendein Objekt haben und die dem Objekt zugehörende Methode aufrufen, ist klar, auf welches Objekt sich das bezieht. Ja, wenn es keine Objekte gibt, ist das nicht mehr klar. Das heißt, wenn Sie irgendein Ding, sage ich jetzt mal, verarbeiten wollen in einer Funktion, müssen Sie es immer explizit nennen. Ja, während Sie viele Methoden bei der Objektorientierung einfach ohne Parameter aufrufen können, ja, weil die dann halt irgendwas machen. Das ist also diese Idee hier, Variablen müssen immer als Argument übergeben werden. Dann, was C-Einsteiger oft irritiert, ist, dass es keinen gescheiten String-Datentyp gibt. Ja, es gibt natürlich eine Möglichkeit, mit Strings zu arbeiten, das wird auch die meiste Zeit hier bei unseren Aufgaben, die wir bearbeiten werden, werden irgendwo Strings auftauchen, mit denen sie was machen, aber die haben keinen eigenen Typ, sondern es gibt nur Character Arrays. Ja, die Character Arrays haben entweder eine feste Länge, wo sie am Anfang deklarieren, ich will hier 30 Characters haben, das entspricht dann praktisch einem String der Länge 30. Aber letzten Endes ist es eben nicht wirklich ein String, sondern es ist einfach ein Array. Sie könnten auch ein Array von Integers oder von irgendwelchen anderen Sachen haben. Und der Umgang mit dieser Art von String ist ein bisschen umständlicher, als Sie das aus anderen Sprachen gewohnt sind. Dann werden in C häufig diese Zeiger benutzt, das gucken wir uns dann an. An der Stelle schon mal, ein Zeiger ist im Wesentlichen einfach nur eine Speicheradresse. Ja, Sie sagen damit, auf welchen Teil des Speichers Sie zugreifen wollen und da soll dann halt die Datenstruktur stehen, mit der Sie irgendwas machen wollen. Und in einem C-Programm muss es immer eine Funktion geben, die Main heißt und das ist praktisch das Hauptprogramm. Ja, also wenn Sie ganz viele Funktionen irgendwie in Ihr Programm reinschreiben, eine davon heißt Main, wenn Sie das Ding dann kompilieren und starten, dann springen Sie praktisch in den ersten Befehl in der Main-Funktion rein. Es gibt im Internet ein ganz nettes How-To für den Einstieg in C. Das ist allerdings für total Programmiereinsteiger gedacht. Ja, das heißt, wenn Sie da drauf schauen, dann finden Sie Erklärungen dazu, ja, was ist eine Schleife und sowas. Ja, also Dinge, die Sie nicht wirklich brauchen. Aber es steht unter anderem eben auch alles drin, was man jetzt über die Syntax und die Besonderheiten von C wissen muss. Das heißt, wenn Sie da über das, was wir jetzt hier in der Vorlesung machen, hinaus noch was nachlesen wollen oder nochmal eine tiefergehende Erklärung sich selber anschauen wollen, dann könnten Sie praktisch durch dieses C-How-To durchgehen. Das kann man auch komplett runterladen, um es offline nutzen zu können. Und es gibt sogar eine Buchvariante davon. Ja. Aber wir machen hier natürlich keine Einführung ins Programmieren, denn Programmieren können Sie schon, sondern hier geht es nur um die Unterschiede zu den objektorientierten Sprachen. Wenn wir mit dem Foliensatz durch sind, dann werden Sie das erste Übungsblatt bearbeiten und da auch ein paar Mini-C-Programme übersetzen und irgendwas damit tun. Und deswegen kommt jetzt vorab einfach ein bisschen was zu diesen syntaktischen Besonderheiten, die es in der Sprache gibt. Das heißt, wir gucken uns diese Strukturen an, wir gucken uns Pointer an und sprechen generell darüber, wie Code organisiert wird in Quellcode und Header-Dateien. Also es geht los mit den Strukturen. Und die Idee bei einer Struktur ist immer, dass es ein zusammengesetzter Datentyp ist. Ja, das heißt, sie wollen sowas wie eine Variable deklarieren und das ist nicht einfach nur ein Integer oder ein Float oder sowas, sondern es ist was Größeres, ja, wo verschiedene Dinge zusammengefasst sind. Und es gibt jetzt drei verschiedene Syntax-Varianten, mit der Sie so eine Struktur definieren können. Die sind im Wesentlichen alle gleichbedeutend. Und ich stelle die nur alle drei vor, weil wenn Sie in anderen Code reingucken, dann kann es halt sein, dass Sie mal die eine oder die andere finden. Und das wesentliche Unterscheidungskriterium ist nur, wie kann ich das Ding nachher nennen? Ja, also wie kann ich neue Variablen erzeugen, die dann diesen bestimmten Typ haben? Und ich fange mal links an mit der simpelsten Variante. Wenn Sie sagen, ich möchte eine Variable deklarieren, ja, die soll hier diesen Namen Variable haben und die soll aus drei Elementardatentypen bestehen. Ja, also in dem Fall hier ein Integer, ein Character und ein Float. Dann sagen Sie einfach struct, dann geschweifte auf und dann schreiben Sie hin, was Sie da eben alles drin haben wollen. Ja, Sie sehen, dass da jeweils Namen vergeben werden für die Bestandteile der Struktur. Also hier in dem Fall heißen die Dinger I, C und F, weil es ein Integer, ein Character und ein Float sind. Sie können natürlich auch lange vernünftige Namen, Camel Case, Notation, Unterstriche, wie Sie es mögen, da benutzen. Und hier wird die Klammer zugemacht und dahinter taucht der Name der Variable auf. Das ist an der Stelle praktisch gleichzeitig eine Definition eines neuen Datentyps, der keinen Namen hat. Ja, das ist einfach der Datentyp, der halt aus diesen drei Elementen besteht. Und es wird eine einzelne Variable deklariert, die von diesem Typ ist. Ja, das würde man also nicht in der Form machen, wenn man später nochmal eine Variable vom selben Typ definieren will. Ja, weil Sie haben dann keinen Namen. Sie müssten dann das ganze Zeug nochmal hinschreiben, wenn Sie eine identisch aufgebaute Variable nochmal erstellen wollen. Und um jetzt auf diese Komponenten zuzugreifen, können Sie diese Punktnotation verwenden. Ja, also in dem Fall hier Variable.i, darüber erreichen Sie halt diese Integer-Komponente, über Variable.c die Character-Komponente und so weiter. Ja. Und wenn Sie jetzt hingehen würden und zum Beispiel eine weitere Struktur machen, wo Sie dieselben Teilkomponenten einbauen, aber in anderer Reihenfolge. Also Sie fangen an mit Float F und dann Int I und dann Character C oder sowas. Dann haben Sie zwar prinzipiell dasselbe Zeug kombiniert, aber die Darstellung im Hauptspeicher ist natürlich anders, weil die Reihenfolge dann verdreht ist. Und wenn Sie es irgendwie hinkriegen, eine Zuweisung von einer Variable von diesem Typ auf eine Variable von einem anderen Typ zu machen, würden Ihnen da drin die Sachen vertauscht werden und kaputt gehen. Ja, was unter anderem daran liegt, dass so ein Character nur ein Byte groß ist, ein Integer 4 Byte groß und ein Float wahrscheinlich auch 4 Byte groß, ja, je nachdem, was der Compiler damit macht. Und dadurch kriegen Sie einen unterschiedlichen Aufbau. Also da muss man darauf achten, wenn Sie denselben Typ verwenden wollen, dass auch die Reihenfolge praktisch identisch ist. Ja, und Sie sehen schon, das ist also ein bisschen lästig, deswegen macht man das normalerweise nicht in der Form, das macht man wirklich nur, wenn man so eine Art Wegwerfvariable braucht. Ja, dass Sie sagen, ich brauche jetzt halt einmal so ein Strukturding und das benutze ich nie wieder danach, dann können Sie das so machen. Der bessere Ansatz ist, dass man es so macht wie hier in der Mitte. Und hier sehen Sie, was sich hier geändert hat. Es ist jetzt ein Name für die Struktur vergeben worden. Das ist so ein bisschen wie wenn Sie eine Klassendefinition machen. Ja, dann würden Sie auch einen Klassennamen haben und dann innen drin die Members auflisten, nur dass es dann bei Ihnen noch weitergehen würde mit den Methoden. Ja, Konstruktor, Destruktor und was Sie sonst noch an Methoden haben wollen. Hier ist es jetzt so, dass einfach eine benannte Struktur vergeben wird. Und Sie sehen auch hier hinter der geschweiften Klammer ist an der Stelle schon Schluss. Ja, mit dem Semikolon ist diese Anweisung sozusagen ist beendet. Und das heißt, hier findet keine Definition irgendeiner Variable statt, sondern es wird nur definiert, wie die Struktur aussieht. Und damit haben wir aber eine neue Bezeichnung, die wir jetzt verwenden können, nämlich dieses struct mystruct. Also das Schlüsselwort struct ist Teil auch des neuen Typnamens. Und wenn Sie jetzt diese Variable erzeugen wollen, dann können Sie das mit einer Anweisung struct mystruct Variable machen. Also es reicht nicht nur myStruct zu schreiben, sondern Sie brauchen das Wort struct noch dabei. Und wenn Sie das getan haben, dann können Sie anschließend wieder mit Variable Punkt irgendwas auf die einzelnen Elemente davon zugreifen, genau wie links. Ja, also der Code links und der Code rechts wird in dasselbe Zeug übersetzt. Ja, da kommt genau das gleiche Programm bei raus. Das sind nur verschiedene Möglichkeiten, wie Sie dem Compiler halt sagen können, was Sie eigentlich wollen. Ja. Und am rechten Rand sehen Sie noch eine Variante. Da taucht ein neues Schlüsselwort auf, TypeDef, ja, definiere einen Typ. Und das macht so was Ähnliches. Hier steht jetzt innen drin wieder diese Struktur, die wir schon kennen mit unseren drei Elementartypen drin. Und das TypeDef-Kommando nimmt am Ende einen Namen. Ja? Und das sagt praktisch, myStruct soll ein Synonym sein für diese Struktur, wie sie da dargestellt ist. Und das ist praktisch die Variante, die Sie dann für die kürzeste Verwendungsmöglichkeit hernehmen können, weil wenn Sie das Ding so definiert haben, dann können Sie anschließend sagen myStruct Variable. Ob Sie die Variante in der Mitte oder die auf der rechten Seite verwenden, ist Geschmackssache. Ja, es hat keinen echten Vorteil, das eine oder das andere zu machen. Der Vorteil, wenn Sie die mittlere Variante hier benutzen, ist, dass bei jeder Deklaration einer Variable, auch wenn das hunderte Zeilen später erst passiert, dadurch, dass Sie gezwungen sind, das struct hinzuschreiben, sehen Sie später auch beim Lesen des Codes immer direkt, ja, das ist halt eine Struktur. Ja. Andererseits kann man sich das denken, wenn irgendein merkwürdiger Bezeichner, ein merkwürdiger Bezeichner verwendet, dass das nicht irgendein Synonym für irgendeinen Integer-Typ sein wird. Ja. Und hier bei der Variante am rechten Rand ist es halt kürzer, weil Sie das struct immer weglassen. Und wie gesagt, es gibt da nicht wirklich eine Empfehlung, es so oder so zu machen. Und wenn Sie googeln nach irgendwelchen Problemlösungen in C und dann Beispielprogramme finden, dann werden Sie sehen, es gibt Leute, die nehmen immer die mittlere Variante und es gibt Leute, die nehmen immer die rechte Variante. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen in Perl programmiert. In Perl kann man auch alles, was man macht, immer auf 5 verschiedene Weisen ausdrücken und das ist dann so Geschmackssache, ja, ob man das lieber so oder so schreibt. Jedenfalls, wenn so eine Variable einmal deklariert ist, egal auf welche der drei Weisen, die anschließende Verwendung ist die gleiche. Und wenn Sie jetzt noch mehr solche Variablen haben wollen, hier beim mittleren und rechten Fall, dann sagen Sie halt einfach nochmal hier struct, myStruct, noch eine Variable. Und solange wir nicht irgendwie sowas wie Funktionen geschrieben haben, sind solche Variablen dann globale Dinge in Ihrem gesamten Programm. Ja, das heißt, von jeder Stelle aus sind die erreichbar. Wenn Sie dann später sowas wie Funktionen schreiben, dann können Sie auch innerhalb einer Funktion Variablen deklarieren. Die haben dann einen lokalen Scope. Ja, die gelten also nur während der Funktionsausführung. Das nächste Ding sind jetzt die Pointer. Na, also die Idee bei einem Pointer ist immer, dass man sagt, wo liegt eigentlich irgendeine Variable. Sie haben vielleicht schon eine Variable erzeugt und jetzt machen Sie einen Pointer da drauf. Man spricht von einem Pointer auf irgendwas, der zeigt irgendwo hin. Und im Pointer steht dann letzten Endes die Adresse drin. Und mit diesen Adressen können Sie dann rumspielen und können zum Beispiel sowas wie Pointer-Arithmetik machen, das sehen wir nachher noch. Das heißt, Sie wissen, wie groß Ihr Datentyp ist und rechnen auf so einen Pointer einfach eine bestimmte Anzahl Bytes drauf und wissen dann sind Sie am Ende von der Datenstruktur und da fängt die nächste gleichartige Datenstruktur an, wenn Sie ein Array von irgendwas zum Beispiel erzeugt haben. Um einen Pointer zu deklarieren, braucht man immer dieses Sternchen. Ja, wenn also irgendwo ein Sternchen auftaucht in einer Variablendeklaration, dann sagt das immer, hier wird nicht eine Variable von irgendeinem normalen Typ definiert und deklariert, sondern es wird ein Zeiger auf sowas deklariert. Ein Beispiel dafür ist hier dieser Befehl char. Ja, das ist, also char an sich wäre einfach nur der Character-Typ, das ist ein Byte. Und der Variablename soll hier ch-pointer, also Character-Pointer sein. Und durch das Sternchen führt es jetzt dazu, dass Sie eben nicht einfach einen Character kriegen, wo Sie ein großes A reinschreiben können, sondern Sie kriegen stattdessen einen Pointer to Character und das ist eine Speicheradresse. Das heißt, auf einem 32-Bit-System wäre das 4 Byte lang, ja? Also 32 Bits sind 4 Byte, auf einem 64-Bit-System wäre es 8 Byte lang. Und Ja, damit kann man dann verschiedene Sachen machen, wenn man solche Pointer hat. Und es gibt im Wesentlichen zwei Operatoren, deren Funktionen Sie verstehen müssen, um Programmcode lesen zu können, der irgendwas mit Pointern macht. Das eine ist dieser kaufmännische Und-Operator, der gibt Ihnen zu irgendeiner Variable die Speicheradresse zurück. Jetzt haben wir schon gesagt, Pointer sind Speicheradressen, das heißt, das, was der Und-Operator macht, ist, der konvertiert irgendeine normale Variable in einen Pointer. Ja. Und das Gegenstück, man kommt auch wieder zurück, ist der Sternchen- oder Dereferenzier-Operator, der macht genau das Umgekehrte. Das heißt, Sie haben einen Pointer und sagen, das ist ja schön, dass ich jetzt die Adresse von irgendwas kenne, jetzt will ich aber mal den Inhalt verwenden, der an der Stelle gespeichert ist. Das nennt man Dereferenzieren, also die Referenz. Ja, den Verweis auflösen und wieder zum eigentlich gespeicherten Wert kommen. Und damit lesen Sie praktisch den Wert an der Speicherstelle und kriegen das dann zurück. Das lässt sich ganz gut verstehen, wenn man sich das in einem kleinen Beispielprogramm anguckt. Ja, also wir nehmen an, wir haben ein Miniprogramm, was nur aus diesen paar Befehlen besteht. Das können Sie so natürlich nicht einfach in den Editor eingeben. Da müssen Sie das in eine Main-Funktion reinpacken, damit es ausgeführt werden kann. Und gucken wir einfach eben, was hier passiert. Es werden zwei Variablen vom Typ Character definiert, CH und CH2. Und dann wird ein Pointer hier definiert, CH Pointer, und dahinter noch einer. Ja, warum habe ich das hier in zwei Befehle aufgeteilt und oben nicht? Das mit den Sternchen ist so eine Sache. Es kommt gleich nochmal eine extra Folie dazu. Aber es gibt schon mal den Versuch, sowas zu schreiben. Ja. Wenn man jetzt so, wie man hier CH und CH2 definiert hat, das zusammenfassen wollte, hier unten die beiden Pointer-Definitionen, dann schreiben die Leute schon mal sowas hin. Char, ja, Sternchen, um zu sagen, ich mache einen Character-Pointer. Und dann sagen die P1, ja, das ist okay bis dahin, wird ein Character-Pointer P1 definiert. Und dann kommt P2. Ja. Und wenn Sie das so anschauen, würden Sie sagen, ja, das macht mir zwei Character Pointer. Ja, das ist die offensichtliche, intuitive Interpretation. Leider ist das nicht das, was passiert. Dieser Befehl, und das ist ich sag mal, das erschlägt 90% der Fehler beim Einstieg in das Programmieren mit Pointern, die aber zum Glück auch direkt auftauchen, weil schon bei der ersten Verwendung von den Pointern haut Ihnen der Compiler eine Fehlermeldung anschließend raus. Das deklariert einen Pointer P1 und eine normale Charaktervariable P2. Weil das Sternchen nämlich, egal wo Sie es hinschreiben, nicht am Char hier vorne hängt, sondern es hängt am P1. Ja? Also implizit heißt das sozusagen Char Stern P1 in Klammern Komma P2. Das können Sie so nicht hinschreiben, aber das ist die Interpretation. Ja? Ich setze es mal in Anführungszeichen. Das heißt, wenn Sie zwei Pointer definieren wollen mit einem so einem Kombi-Befehl, dann müssten Sie zweimal das Sternchen schreiben, vor das P1 und vor das P2. Das sieht nicht schön aus. Deswegen, wenn ich in einer Zeile mehrere Pointer definiere, dann führe ich das so aus. Dann ist keine Fehlinterpretation möglich. Ja. Genau. Und jetzt nehmen wir an, dass in CH vielleicht schon irgendwas drinsteht. Ja, wenn Sie das Ding einfach so deklarieren, dann wird das mit einem Nullwert initialisiert. Also steht der ASCII-Wert 0 drin. Aber es ist auch egal, es könnte auch ein anderer Buchstabe drinstehen. Und dieser Befehl hier, Character Pointer gleich und CH, der fragt jetzt, was ist die Adresse von CH? Ja. Dadurch, dass das Ding deklariert wurde, hat es natürlich irgendwo im Speicher eine Adresse. Und normalerweise, wenn Sie jetzt objektorientiert arbeiten, so wie Sie sonst Ihr Ding machen, dann ist Ihnen völlig egal, wo das gespeichert ist. Dann sagen Sie, ja, irgendwo wird es halt sein. Ich weiß, das ist ein Character, also kann ich da irgendwas reinschreiben. Und wir werden sehen, dass man eben oft gucken muss, wo ist denn das eigentlich, um zum Beispiel zu schauen, überlappt das vielleicht mit irgendeiner anderen Datenstruktur, muss ich da aufpassen. Ja? Und dieser Befehl fragt also einfach, was ist die Adresse und merkt sich das in CH Pointer. So, jetzt haben Sie also in CH irgendwas drinstehen, in CH Pointer haben Sie die Adresse davon drinstehen und der nächste Befehl, verwendet jetzt diesen Dereferenzier-Operator. Ja, das heißt, Sternchen, CH-Pointer geht hin und sagt, ich löse den Adressverweis auf. Es wird also die Adresse genommen und man guckt an der Adresse in den Speicher rein und sieht den ASCII-Wert, der da drin steht, ja, und holt sich den da raus aus der Speicherzelle. Und dieser ASCII-Wert wird nach CH2 geschrieben. Ja, was sollte also da anschließend drinstehen? Ja? Genau. Ja? Das war jetzt eine umständliche Methode, um CH2 gleich CH zu machen. Ja, die beiden Befehle zusammengenommen machen praktisch ein CH2 gleich CH mit dem Nebeneffekt, dass die Adresse auch noch in CH-Pointer zwischengespeichert ist. So, und jetzt kann man auch noch Folgendes machen. Man kann Pointer, wenn sie vom selben Typ sind, auch noch einander zuweisen. Ja? In CH-Pointer steht ja schon irgendwas Sinnvolles drin. Und wenn ich sage CH-Pointer 2, dann mache ich praktisch eine Kopie von diesem Pointer. Also ich kopiere die Adressinformation in einen anderen Zeiger rein. Ja? Dann habe ich zweimal die Information der Adresse verfügbar. Aber es ist natürlich nicht irgendwo Platz für einen neuen Wert oder sowas entstanden. Ja, wenn Sie also jetzt hingehen und den ursprünglichen Wert hier in CH verändern und dann über CH-Pointer 2 und den Dereferenzierungsoperator darauf zugreifen, dann sehen Sie dasselbe wie vorher. Ja, wenn wir das mal uns im Speicher anschauen, ja, das würde irgendwie so aussehen. Das soll der Hauptspeicher sein oder ein Teil vom Speicher. Und da haben wir hier irgendwo das CH drinstehen und wir haben irgendwo CH2 drinstehen. Wir wissen jetzt nicht genau, was da für Werte drin sind, weil die hier nirgendwo mit Inhalt belegt worden sind. Und nach dem ersten Befehl hier, also nach CH-Pointer ist gleich CH, da passiert praktisch Folgendes. Es gibt auch irgendwo im Speicher einen CH-Pointer und der zeigt auf CH. So. Und nach dem zweiten Befehl, CH2 gleich CH-Pointer, da wird ja der Inhalt ausgelesen. Also wenn da vorher ein A drin stand, dann steht das anschließend auch noch hier drin. An den Pointern hat sich nichts geändert an der Stelle. Und wenn ich jetzt auch noch den letzten Befehl ausführe und CH-Pointer 2 einführe, ja, dann zeigt er einfach auch auf das obere Ding, auf das CH. Ja, auf das gleiche. Und da muss man eben immer aufpassen, was verändert man eigentlich? Ja, spielt man gerade mit den Zeigern rum, wo einfach Adressen drinstehen, oder spielt man gerade mit den Inhalten rum, mit den eigentlichen Daten, die das Programm irgendwie sinnvoll bearbeiten soll? Die häufigste Anwendung von diesen Sachen ist jetzt, dass Strukturen und Pointer kombiniert werden. Ja, und ein typisches Beispiel dafür sind so verkettete Listen. Ja, Sie haben bestimmt so schon mal was über so diese einfachen Algorithmen gehört, wie man mit so Datentypen wie Listen umgeht, einfügen in eine Liste, ja, in der Mitte irgendwie was einfügen. Haben Sie sowas schon, das müssten Sie gehabt haben, oder? So eine Veranstaltung wie Datenstrukturen und Algorithmen, ich weiß nicht, wie das hier heißt. Also nehmen wir hier ein Beispiel. Es soll eine doppelt verkettete Liste definiert werden, also eine Liste, wo Sie von jedem Element aus zu einem Vorgänger und zu einem Nachfolger kommen können. Und wir wollen das nicht einfach als Array irgendwie in den Speicher reinhauen, dann wäre ja Vordermann, Hintermann oder so, früherer und also Vorgänger und Nachfolger wäre klar, ja, weil man einfach über den Array-Index irgendwie gehen kann, sondern das soll eine dynamische Datenstruktur sein, wo man praktisch beliebig Elemente hinzufügen kann irgendwie. Ja. Und das sieht dann so aus, dass man sagt, okay, so ein Listenelement hat natürlich irgendeinen Inhalt, ja, das sind ihre eigentlichen Nutzdaten, das ist jetzt hier auf der Folie in dem Beispiel, ist es nur ein Integer, kann aber irgendwas Beliebiges sein. Und um jetzt zu dem vorhergehenden oder zum nächsten Element zu kommen, verwende ich zwei Zeiger. Die heißen Next und Pref. Pref wie Previous, ja, vorhergehend. Und Sie sehen schon, da sind die Sternchen, also ist offensichtlich ein Zeiger. Und man muss beim Zeiger aber immer angeben, auf was für eine Art von Daten gezeigt wird. Ja, in dem Fall steht eben davor, das zeigt auch wieder auf so ein Struct-Liste. Also das zeigt auf genau so ein Ding, wie ich hier gerade definiere. Ja, es ist selbstreferenziell, diese Art der Definition. Und das heißt, ich kriege dann praktisch eine Datenstruktur, die neben dem Inhaltselement immer noch einen Vorwärts- und einen Rückwärtszeiger hat und damit auf ein anderes Element zeigt, was genau denselben Aufbau hat. Ja? Sie müssen nicht zwingend, wenn Sie so einen Datentyp haben, alle Zeiger immer auch nur auf das gleiche Ding zeigen lassen. Sie können ganz viele verschiedene Datentypen haben und die zeigen alle irgendwie kreuz und quer aufeinander, ja? wenn das Sinn ergibt in Ihrem Modell. Und damit man jetzt so eine Liste zum Beispiel durchlaufen kann, würde man sagen, man braucht einen Anfangszeiger, der auf das allererste Element einer Liste zeigt. Und dann kann man sich durch die Liste durchfressen, indem man in so einer Schleife einfach anfängt bei dem Anfangselement, mit dem Inhalt irgendwas macht, ja, und dann jeweils im nächsten Schritt diesen Next-Zeiger verwendet, um zum Folgeelement zu kommen. Ja, das sehen Sie hier in Form einer Vorschleife programmiert. Die Vorschleife verwendet als Zählvariable auch einen Zeiger. Ja, das ist hier P, der ist hier oben auch definiert als Listenzeiger. Und der wird am Anfang auf Anfang eben initialisiert, auf das erste Element. Die Abbruchbedingung ist P gleich 0. Ja, also wenn P gleich 0 ist, 0 ist ein Spezialzeiger, das sagt praktisch, das zeigt nirgendwo hin. Ja, das wird immer als Fehlerfall oder als Abbruchbedingung oder Ende oder sowas betrachtet. Solange das nicht 0 ist, wird die Schleife fortgesetzt. Und um jeweils zum nächsten Element zu kommen, sagen Sie einfach P ist gleich P next. Und da sehen Sie auch eine Besonderheit. Und zwar gibt es hier so eine Zeigernotation. Ja. Sie haben ja gesehen, hier oben gibt es dieses Element next. Und eigentlich müsste man jetzt hingehen in der Schleife und da sowas schreiben wie P ist gleich und dann P.next. Ja? Weil das Ding ist ja ein Punktoperator. Normalerweise, so haben wir es gesehen. Aber das würde so nicht funktionieren, denn P selber ist ja ein Zeiger und wir brauchen ja etwas vom Typ Struct Liste. Ja, also die Struktur, nur Strukturelemente kann man so ansprechen. Das heißt, was Sie eigentlich machen müssten, ist erst den Zeiger auflösen, ja, also mit einem Sternoperator. Dann kriegen Sie zu dem Zeiger die tatsächliche Liste und im nächsten Schritt könnten Sie dann mit Punkt Next auf das Element zugreifen. Ja, und dafür gibt es diese Kurznotation, dass Sie stattdessen schreiben P gleich P File Next. Wenn Sie also etwas haben, was vom Typ Zeiger auf Struktur ist und Sie wollen jetzt auf ein Strukturelement zugreifen, dann können Sie das so verwenden. Ja, also das ist einfach nur Syntaxvereinfachung, damit der Code lesbarer wird, was aber praktisch jeder so schreibt. Ja, also man würde es nie so hinschreiben, wie ich es hier an der Tafel geschrieben habe, obwohl es dasselbe ist. Ja, was kann jetzt noch passieren mit so Pointern? Was wir schon gesehen haben, wenn Sie irgendeinen beliebigen Typ haben, dann sagen Sie einfach Typ, Stern, Pointer und kriegen damit einen Zeiger, ja, auf irgendwas, was den entsprechenden Typ hat. Jetzt können Sie aber auch sowas wie Zweifach- und Dreifachzeiger haben. Ja, das heißt, Sie dürfen auch schreiben Typ, Sternchen, Sternchen, Pointer. Ja, oder drei Sternchen oder vier Sternchen. Ich weiß gar nicht, ob die Sprache irgendein Limit kennt. Also 10 Sternchen habe ich schon gesehen. Hat in der Regel keinen Sinn, sowas zu machen, aber wäre möglich. Und jedes zusätzliche Sternchen sagt Ihnen, es dauert sozusagen einen Schritt länger, bis Sie an die eigentlich interessanten Nutzdaten rankommen. Weil mit diesem Typ zwei Sternchen, P-Pointer, legen Sie was an. Das ist natürlich auch ein Zeiger, aber nicht auf irgendwas, was eine Datenstruktur ist, sondern ein Zeiger, der auf einen anderen Zeiger zeigt. Ja? Und dieser nächste Zeiger, der zeigt dann erst auf die eigentliche Datenstruktur. Ja? Wenn Sie noch ein Sternchen davor schreiben, kriegen Sie einen weiteren Level an Indirektion rein, um den Zugriff zu erledigen. Ja.
Wie sieht denn bei Sternchen, Sternchen, das Dereferenzieren aus? Immer noch ein und oder?
Also das Dereferenzieren war ja andersrum, das war auch mit dem Sternchen. Wenn Sie also den Pointer, wenn Sie so einen Pointer haben und Sie wollen jetzt zugreifen, ja, also machen wir dazu ein Beispiel. Das soll wieder der Hauptspeicher sein. Und ich habe hier meinetwegen dieses, wie habe ich das Ding genannt? PPTR. PPTR. Da steht hier im Hauptspeicher eine Speicheradresse drin. Ja. Diese Speicheradresse interpretiere ich als Zeiger irgendwohin an eine andere Stelle im RAM. Ja. Dann lande ich hier. Und das Ding kriege ich praktisch, indem ich einmal den Sternchenoperator anwende. Das heißt, das ist Stern PPTR. Das ist jetzt aber immer noch eine Speicheradresse, weil ich noch nicht fertig bin. Und die zeigt wieder irgendwo anders hin. Ja? Meinetwegen nach hier. Das ist dann Stern Stern PPTR. Und wenn da meinetwegen eine 12 drin steht, ja, dann wäre das eben die 12. Also das Ding unten selber ist einfach erstmal nur ein Zeiger, zeigt irgendwo hin. Das, wo es hin zeigt, ist auch wieder ein Zeiger, zeigt irgendwo hin. Und da steht jetzt endlich der Wert. Und wenn ich jetzt noch einen PPPTR irgendwie einfügen würde, der mit drei Sternchen definiert wäre, dann müsste ich da auch am Ende drei Sternchen vorschreiben, um dreimal zu dereferenzieren. Ja? Sie können das nicht in einem Rutsch irgendwie machen. Das ist tatsächlich auch, wenn das im Programm auftaucht, dann führt das zu genauso vielen Speicherzugriffen. Ja? Weil der kann ja nicht wissen, wo das Ganze hin zeigt. Der erste Zeiger zeigt halt wirklich nur nach da. Und dann muss man da den Speicher auslesen und gucken, was steht denn da drin. Und muss das nochmal machen. Ja? Bis man am Ende den Wert ausgelesen hat. Ja? Ja. Also Pointer und P-Pointer sind in dem Beispiel ja Speicheradressen. Man soll die aber nicht verwechseln. Also es ist so, dass die Speicheradressen zwar alle denselben Aufbau haben, grundsätzlich, weil eine Speicheradresse sieht immer gleich aus, ja, das ist halt 4 Byte oder 8 Byte, je nachdem, ob sie 32 oder 64 Bit Betriebssystem und Architektur haben, aber es repräsentiert halt unterschiedliche Dinge. Ja, in dem einen Fall, das P-Pointer zeigt halt auf irgendwas, was auch wieder nur ein Pointer ist, und dieses Stern-P-Pointer zeigt auf etwas, was ein Integer ist. Und es hätte aber genauso gut auch irgendeine super lange Listen, so eine super lange Struktur sein können, wo alles Mögliche drin steht. Deswegen muss man aufpassen, es ist in C möglich, beliebige Pointer anderen Pointern zuzuweisen, auch wenn die von unterschiedlichem Typ sind. Ja, man muss das erzwingen, das ist so eine sogenannte Typecast, explizite Typecast-Operation, wo sie sagen, ich will eine Typumwandlung machen. Das funktioniert natürlich immer, weil Speicheradresse ist Speicheradresse. Nur die Frage ist, welchen Sinn das hat, wenn Sie sagen, ich habe hier einen Pointer auf einen Integer und da habe ich einen Pointer auf einen Character und jetzt erzwinge ich, dass der eine auf den anderen zeigt. Ja. Was soll das dann bedeuten? Wenn Sie sich überlegen, wo habe ich das gerade in Mitte gehabt? So. Wenn Sie in der internen Speicherung sind und wir nehmen mal an, dass ein Integer jetzt aus 4 Byte besteht und ich will jetzt den Wert 257 speichern. Ja, der würde intern irgendwie dargestellt als 4 Bytes. So, das sollen Adressen, sollen von links nach rechts gehen. Und je nachdem, in welcher Reihenfolge das jetzt abgelegt wird, wahrscheinlich wird es so aussehen. 1, 1, 0, 0. Ja, die eine 1 hier vorne steht für 256. Moment, hier oben. 1, 1, 0. Ja, also es kann auch sein, dass man es genau rumdrehen muss, je nachdem, das sogenannte Endian-Nest, die darüber entscheidet, wie die einzelnen Bytes abgelegt wird. Die eine 1, die würde hier für 1 stehen, die nächste für 256. Ja, wenn hier noch eine 1 stehen würde, wäre es 256 Quadrat und so weiter. So könnten Sie einen 32-Bit-Integer speichern. Und das in der Summe ergibt es dann 257. Ja, also das wäre eine Repräsentation der Integerzahl 257. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe einen Integer-Pointer, der hier drauf zeigt, dann ist das Verständnis natürlich klar. Ja? Wenn Sie das dann dereferenzieren, kriegen Sie den Wert 257 zurück. So. Wenn Sie jetzt sagen, ich mache daraus einen Character Pointer, der auf die gleiche Speicherstelle zeigt, das dürfen Sie machen. Nur die Frage ist, was passiert dann? Wenn Sie nämlich dann dereferenzieren, dann weiß der Compiler, das ist ja jetzt vom Typ Pointer to Character, das heißt, der wird hier die hinteren Bytes gar nicht angucken. Der wird sich nur das vordere Byte angucken und Ihnen den Wert 1 zurückgeben. Ja? Weil so ein Character-Typ, der kann nur ein Byte speichern. Und der Teil dahinter, der wird ignoriert. Ja? Jetzt könnte man sagen, in dem Fall ja, ist vielleicht okay, weil das ist so eine Art Abschneideoperation. Ja? Die überzähligen Bits, die zu groß sind, die haut es halt weg. Und wenn die Zahl klein genug war vorher, der Integer, dann passt es sogar. Also wenn Sie vorher schon in dem Integer nur Werte zwischen 0 und 255 drin hatten und Sie machen dann so eine Typecast auf den Character Pointer und lesen das Character Ding aus, dann kriegen Sie sogar denselben Wert zurück, es funktioniert. Hässlicher ist es, wenn Sie den umgekehrten Weg gehen. Wenn Sie anfangen damit, dass Sie sagen, das Ding ist vom Typ her ein Pointer to Character und dahinter stehen weitere andere Pointer to Character. Ja, dann haben Sie hier meinetwegen ein großes A drin stehen und hier ein großes B oder sowas. Wenn Sie das jetzt umwandeln in einen Pointer to Integer, dann wird er Ihnen vier komplett zusammenhangslose ASCII-Zeichen ja, irgendwie zusammenbasteln zu einem langen Integer und Ihnen den Wert davon zurückgeben. Ist fast immer komplett sinnlos. Ja. Also das soll einfach nur verdeutlichen, Sie können zwar solche Pointer-Typen ineinander umwandeln, aber fast immer ist es ein Fehler, das zu machen. Ja, deswegen zwingt der Compiler Sie auch, das explizit zu machen. Wenn Sie also hingehen und schreiben da so Code rein, int Stern a, ja, um einen Pointer zu Integer zu machen und dann int, nicht int, char Stern b, um einen Character Pointer zu haben und dann machen Sie eine explizite Zuweisung b gleich a. Das ist nicht nur eine Warnung, die der Compiler ausgibt an der Stelle, das ist eine Fehlermeldung und er wird abgebrochen. Ja, das können Sie nicht machen. Wenn Sie diese Zuweisung machen wollen, sozusagen gegen besseres Wissen, dann müssten Sie da reinschreiben, b ist gleich und dann den Zieltyp, also in dem Fall char Stern, in Klammern, um zu sagen, ich mache eine Cast-Operation a. Werden wir in der Regel nicht brauchen. Also in der Regel sind solche Typumwandlungen unerwünscht. Ja, da ist mal im Bereich des Tricksens. Ja, wenn man sagt, ich habe irgendwas und das will ich jetzt mal anders interpretieren. Und dann mache ich eine Typumwandlung und kann irgendwas damit vielleicht in seltenen Fällen tun, was sinnvoll ist. Ja, bei den Pointer-Typen, es kommen noch ein paar weitere Beispiele, was man mit den Dingern machen kann. Also, wir hatten ja schon gesagt, der Und-Operator, der erzeugt immer Pointer zu irgendwas. Und damit Sie sehen, dass Sie sich das auch so schrittweise praktisch aufbauen können, auch diese Mehrfachverzeigerung, fange ich hier mal an mit einer Integer-Variable i, einem einfachen Integer-Pointer, war das eine Meldung, oder? Nee. Und einem zweifachen Pointer IPP und der Weg, das irgendwie verwenden zu können, wäre jetzt, dass man zum Beispiel in i irgendwas reinschreibt, ja, hier den Wert 42, dann macht man an IP eine Zuweisung auf und i, ja, das einfache und sorgt dafür, dass eben ein Zeiger auf ein Integer gebildet wird, die Adresse eben, das ist der richtige Typ, also kann ich das in IP speichern und mit IPP gleich und IP mache ich das Ganze nochmal, aber diesmal indem ich eben auf die Adresse von IP zeige. Ja? Und dann kann ich das Ganze wieder rückabwickeln, so ein bisschen wie ich das eben schon da im Speicher gezeigt habe, über Stern IP, also einmal dereferenzieren, komme ich an den Wert 42 oder alternativ über zweimal mit Sternchen dereferenzieren. Ja? Printf ist eine Standardfunktion, die irgendwelche Werte ausgibt. Ja. Also tatsächlich können Sie printf in der Form nicht verwenden, Sie müssten noch ein Formatstring einbauen, aber von der Grundidee, Sie kommen so an die Werte ran. Es können jetzt mit Pointern viele Sachen fehlschlagen, zum Beispiel indem man einen Pointer nicht initialisiert. Wenn Sie also anfangen und einfach nur Pointer deklarieren, so wie hier, ohne da irgendeine Zuweisung zu verwenden, dann würde es noch funktionieren, sich den Wert von so einem Pointer ausgeben zu lassen. Ja, da kommt normalerweise der Wert 0 raus, weil ein nicht explizit initialisierter Pointer auf den Wert 0 gesetzt wird. Das ist halt immer der Fehler- oder Abbruchsfall. Und das könnte man noch machen. Aber wenn Sie versuchen, den zu dereferenzieren, dann würde das System ja versuchen, an Speicheradresse 0 den Inhalt auszulesen. Ja, das Dereferenzieren sagt ja, interpretiere das Ding als Speicheradresse und guck, was da drin steht. Und die Adresse 0 haben Sie in einem Programm nicht. Ja, die ist nicht vergeben. Das heißt, das führt in dem Moment zu einem Speicherfehler, Speicherzugriffsfehler. Was genauso wenig geht, ist hier diese Möglichkeit nutzen, um einen Wert da reinzuschreiben. Ja, das wäre das richtige Kommando, um zu sagen, also das sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, Sternchen IP gleich 42, aber so schreibt man das in C, wenn man sagen will, ich habe einen Pointer und ich will an die Adresse, wo das Ding hinzeigt, irgendwas reinschreiben. Ja, aber in dem Fall würde das halt nicht gehen, weil das würde ja wieder dazu führen, dass er sagt, okay, die Speicheradresse ist 0, jetzt versuche ich den Wert 42 in die Adresse 0 reinzuschreiben und die Adresse ist nicht da, ist genau der gleiche Fehler. Ja, es spielt in dem Fall keine Rolle, ob Sie lesen oder schreiben in dieser Adresse. Es geht halt beides nicht, weil einfach die ganze Adresse nicht existiert. Gut, hier kommt nochmal auf der Folie die Warnung, die ich eben schon mal gegeben hatte, dass wenn Sie mehrere Pointer-Deklarationen in einem Kommando zusammenfassen wollen, dass das so nicht geht. Und ich habe jetzt hier auch mal abweichend von meiner normalen Syntax das Sternchen an das Char dran gesetzt, weil das ist noch verwirrender. Ja? Die Syntax von C lässt Ihnen die Freiheit, das Sternchen hinzuschreiben, wo Sie wollen, also direkt an den einfachen Typ ran, ja? Oder direkt an einen Variablennamen oder auch in die Mitte. Sie können auch vor dem Sternchen noch ein Leerzeichen machen oder ganz ohne Leerzeichen arbeiten. Also es geht auch Char Stern A, einfach alles ein Wort, ja, ohne Blank dazwischen. Das ist alles gültige Syntax in C, weil er das Sternchen praktisch immer erkennt und sagt, okay, hier hört der vorherige Bezeichner auf. Aber gerade wenn man das in der Form hinschreibt, dann sieht es aus, als ob das wirklich okay wäre und als ob das drei Pointer definieren würde. Aber es macht es eben genau nicht, es macht nur einen Pointer und zwei einfache Character-Variablen. Deswegen ist meine Empfehlung, bei der Deklaration von Pointern immer das Sternchen an den Variablennamen dran zu schreiben. Ja, das ist so, da muss man teilweise ein bisschen umdenken, weil man denkt eigentlich, ich schreibe den Typ und dann schreibe ich den Variablennamen. Und der Typ, den ich haben will, ist Pointer to Character. Also schreibe ich Char Stern, ja, und dahinter mein A oder sowas. Und das soll man an der Stelle besser nicht machen, um eben so eine Fehlinterpretation und damit möglicherweise fehlerhaften Code zu vermeiden. Wenn man sich das mal anguckt, was dann tatsächlich passiert, ja, ich habe hier mal diesen Fehler gemacht, also char Stern a, b geschrieben und dann die in C eingebaute sizeOf-Funktion verwendet, um mir die Größe einer Variable anzeigen zu lassen. Also nicht den Inhalt, sondern wie viel Speicherplatz belegt die Variable. Und da sehen Sie, wenn Sie das Ding so deklarieren, und sich dann die Größe von A und B ausgeben lassen, dann kriegen Sie für A eine Größe von 8 Byte und für B eine Größe von 1 Byte. Und das liegt eben genau daran, dass das A ein Pointer ist, also eine Adresse. Das Ganze ist auf dem 64-Bit-System gelaufen. Das heißt, es werden genau 8 Byte belegt durch so einen Pointer. Und das B ist, hat die Größe 1, ja, weil es eben einfach nur ein Character ist, ein einzelnes Byte. Ja. Deswegen, wenn Sie es kombinieren wollen, dann in der Form vor jede Variable ein Sternchen schreiben oder einfach direkt die paar extra Buchstaben eingeben und eine separate vollständige Deklaration, also char Stern A und dann char Stern B und so weiter schreiben. Jetzt geht es ein bisschen darum, wie Code-Organisation in C abläuft. Es gibt so ein Grundproblem, was Sie auch in anderen Programmiersprachen haben, dass Sie Funktionen erst verwenden können, wenn der Compiler die schon gesehen hat. Ja, das heißt, wenn ich ein C-Programm schreibe und da schreibe ich erst eine Funktion f1 und dann schreibe ich eine Funktion f2, dann kann ich aus der unteren Funktion heraus die obere aufrufen. Ja, das funktioniert, weil der Compiler frisst sich von oben nach unten durch die Quellcode-Datei und sagt dann, ja, f1 habe ich gesehen, ich weiß sogar schon, wo ich es hinkompiliert habe, passt. Wenn Sie aber aus der oberen Funktion versuchen, die untere aufzurufen, dann wird er sagen, unbekannte Funktion. Das könnte man theoretisch beheben, dann bräuchte man einen sogenannten Zwei-Pass-Compiler, der zweimal durch den Quellcode durchläuft, sich zwischendurch im ersten Durchlauf die ganzen Namen merkt, das macht C aber nicht. Deswegen muss man entweder versuchen, dass man die Funktionen so anordnet, dass immer nur von unten nach oben Aufrufe passieren, ja, und das kriegt man halt manchmal nicht hin. Ja, wenn Sie zum Beispiel so eine Rekursion, die über zwei Funktionen geht, haben und jede ruft die andere auf, dann gibt es keine richtige Reihenfolge, wie Sie die anordnen können. Jede Reihenfolge ist falsch. Deswegen gibt es die Möglichkeit der Vorausdeklaration. Sie können eine Funktion deklarieren, einen Prototyp hinschreiben, bevor Sie die eigentliche Implementation bringen. Ja, das ist so ähnlich wie beim objektorientierten Programmieren die Interface-Beschreibung, wo auch kein Code drin steht, sondern nur, wie sieht das Ding aus. Und nach der Interface-Beschreibung kommt irgendwo dann später die eigentliche Implementierung. Ja, und so können wir das hier auch machen. Man kann das theoretisch alles in eine Datei reinpacken, also auch diese Prototypen am Anfang irgendwie von der Datei haben und dann weiter unten die Implementierung. Das wird aber schnell unübersichtlich. Bei etwas größeren Programmprojekten geht man deswegen her und verwendet C-Dateien für die Implementierung und Header-Dateien, die auf .h enden für die Header, also die Prototypen. Ja. Also deswegen, wenn Sie eine Codebasis finden, wo mehrere Quellcode-Dateien zusammen drin sind, die alle separat übersetzt und am Ende zusammengebunden werden, dann sehen Sie da in der Regel einen Haufen H-Dateien. Die sollten frei sein von irgendwelcher echter Implementierung. Ja, da stehen vielleicht sowas wie Konstanten- und Variablen-Deklarationen drin, aber im Wesentlichen die Prototypen der Funktionen. Ich gucke gerade, ob jetzt hier gleich ein Prototyp... Ja, genau, kommt gleich ein Beispiel. Und in den C-Dateien ist dann die eigentliche Implementierung und wie gesagt, manchmal wird zur Vereinfachung alles in eine Datei zusammengefasst. Also gerade wenn wir jetzt hier unsere ersten Beispielprogramme machen, da werden wir uns nicht die Mühe machen, extra noch eine Header-Datei anzulegen, aber bei größeren Projekten müssen Sie damit rechnen, dass das so aussieht. Ja. Wie sieht jetzt so ein Prototyp aus? Der Prototyp in C hat einfach so einen Aufbau, letzten Endes so, wie auch die Funktion aussehen würde. Ja, also hier meinetwegen int Summe, das sagt, das ist eine Funktion Summe, die wird ein Integer zurückgeben als Rückgabewert und die nimmt zwei Argumente, die beide vom Typ Integer sind und x und y heißen sollen. Das ist ein Beispiel für einen Prototyp und wenn später die Implementierung kommt, dann würden Sie die gleiche Zeile nochmal hinschreiben, aber nicht mit Semikolon abschließen, sondern halt geschweifte auf und dann kommt die Implementierung. Ja. Aber das sollte im Wesentlichen analog zu dem sein, was Sie von der Definition von Interfaces und dann der eigentlichen Implementierung kennen. Ja. Sie können in C an dieser Stelle sogar die Variablennamen weglassen, die Argumentnamen. Also man dürfte auch schreiben int, int an dieser Stelle. Wenn Sie jetzt solche Header-Dateien haben, wo also nur Prototypen drinstehen, dann müssen Sie die inkludieren, also aus dem C-Programm heraus, aus der C-Datei einbinden. Da gibt es so ein Include-Statement, mit dem man sagen kann, ich will das haben. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie das genau ablaufen kann. Wenn Sie selber irgendwas entwickeln und eigene Header-Dateien in einem Unterordner oder sowas haben, dann werden Sie das in der Regel so machen, dass am Anfang Ihres C-Programms so ein Include-Statement steht. Das ist hier so ein Hash-Zeichen, ja, Doppelkreuz, Raute, Include. Und dann in Anführungszeichen eine relative Pfadangabe. Ja, es dürfte auch eine absolute sein, dann würden Sie einen Schrägstrich vorne anfangen, in dem Fall ist es eine relative, das heißt ab dem Ordner, wo Ihre C-Datei drin liegt, zum Beispiel in irgendwie zwei Unterordner rein und da eine bestimmte .h-Datei. Und das heißt, das ist eine Pfadangabe. Oft sieht man aber auch etwas, das so aussieht, das geht auch mit include los, Und dann steht nur ein Name ohne so eine längere Pfadangabe und das Ganze aber in spitzen Klammern. Ja, die spitzen Klammern sind einfach die kleiner und größer Zeichen. Und dann geht der Compiler hin und durchsucht verschiedene Standardverzeichnisse, wo solche Header-Dateien drinstehen könnten. Das sind Sachen, die praktisch auf das System kommen, wenn Sie irgendwelche Bibliotheken installieren, ja, also die für die Programmierung auch da sind. Und dann sind einfach diese Orte bekannt. Das kann auf jeder Maschine ein bisschen woanders sein. Der Vorteil ist an der Stelle, dass Sie nicht darüber nachdenken müssen. Wir werden das später sehen, wenn Sie sowas wie printf zum Beispiel benutzen wollen. Das ist nicht fest in den C-Compiler eingebaut, sondern das wird auch über irgendeine Bibliothek zur Verfügung gestellt. Und dann müssen Sie sowas wie standard.io.h einbinden. Und welche von diesen Verzeichnissen jetzt tatsächlich Sachen enthalten, wie gesagt, kann auf jedem System anders aussehen. Und wenn der C-Compiler für Ihr System erstellt wird, dann wird da fest drin verdrahtet, in welchen Ordnern der sucht. Ja, und da müssen die Dinger dann halt drin liegen. Das kann man sich sogar anzeigen lassen. Eines der Unterprogramme vom C-Compiler heißt CPP. Und wenn Sie das mit -v aufrufen, dann zeigt er Ihnen nach einer Weile von anderen Ausgaben, zeigt er Ihnen an, in welchen Ordnern er sucht. Und das, wenn Sie spaßeshalber mal verschiedene Unix-Systeme irgendwie zur Verfügung haben, können Sie einfach mal gucken, was da rauskommt. Ja, das wird bei jedem System leicht unterschiedlich aussehen. Es sei denn, Sie haben genau dasselbe Linux-System da drauf installiert. Okay, das war der Auftakt sozusagen für die Arbeit mit C. Die restlichen Folien auf dem Foliensatz, die drehen sich jetzt um die Shell. Jetzt gucke ich mal gerade. Wie wollen wir es jetzt heute mit der Mittagspause machen? Also der ursprüngliche Zeitplan war ja, dass wir bis 12.30 Uhr ungefähr die erste Hälfte machen, dann eine Stunde Pause machen. Wollen Sie jetzt auch heute schon auf diese Pause verzichten? Dann würde ich jetzt nur eine 15-Minuten-Unterbrechung oder sowas machen. Also mir ist es egal. Wer möchte eine ganze Stunde Mittagspause machen? Eine Meldung. Wer möchte nur eine Viertelstunde Mittagspause machen?
Halbe Stunde.
Okay. Gut, das ist so ein Kompromiss auch irgendwie. Ne? Also da machen wir jetzt ist es 20 vor, machen wir bis 10 nach 1 Pause.
Ich habe noch eine Frage, kannst du hier den Raum ab in der Mittagspause?
Hatte ich nicht vor. Ich gucke gerade mal, ob ich das überhaupt kann.